Guten Morgen, Jens. Deine heutige Mission: digitale Souveränität aktivieren.
Willkommen bei Rethys Reset, dem Podcast für den digitalen Neustart. Hier spricht Jens Blust, IT-Unternehmer, Digitalstratege und der Mann, der den Knopf zum Netzwerk-Reset drückt. Digital souverän statt digital abhängig. Der erste Schritt beginnt heute.
Herzlich willkommen zu Rethys Reset. Ich bin Jessica Sander und bei mir sitzt natürlich der Mann, der bei den Unternehmen den Reset-Knopf drückt, Jens Blust. Hallo Jens.
Guten Morgen, Jessica.
Unsere dritte Folge schon. Wie geht's dir?
Ich bin genauso aufgeregt wie bei den ersten beiden, aber es macht Spaß.
Man hat es bei den ersten beiden überhaupt nicht gemerkt, du warst einfach großartig.
Vielen Dank.
Und deswegen starten wir jetzt auch direkt, um direkt einzusteigen, mit unserer provokanten Frage, weil wir das jetzt ja immer so machen. Also Jens, wie viele Unternehmen, die mit den üblichen IT-Sicherheitsprodukten arbeiten, also so Virenscanner, Firewalls, Backups, würden einen echten Cyberangriff tatsächlich überleben?
Was für eine Frage. Jeden Tag passieren diese Angriffe und die meisten davon werden tatsächlich von den Virenscannern und von den Firewalls blockiert. Die allermeisten laufen im Hintergrund. Manche Angriffe, von denen spürt man auch gar nichts. Es ist ja nicht jeder Angriff einfach so ein Löschen von Daten oder ein Verschlüsseln. Manchmal wird auch einfach nur werden Daten im Hintergrund abgesaugt, Daten werden ins Internet übertragen oder manchmal wird auch die Infrastruktur missbraucht, also die eigene IT macht plötzlich was ganz anderes im Hintergrund. Zum Beispiel schürft die Bitcoins oder sie versucht, irgendwelche Angriffe im Internet zu starten. Also man merkt es nicht unbedingt direkt, wenn man betroffen ist. Mhm. Aber richtig krass. Und ich denke, das ist das, was wir gerade hier als Cyberangriff hauptsächlich wahrnehmen. Das ist natürlich die Verschlüsselungs- oder eben Datenabzugs- und dann Erpressungsmaschine. Das heißt, dann fehlen Daten, dann ist ein Schaden da, dann steht das Unternehmen und die meisten Unternehmen sind dann nicht gut vorbereitet. Man hat tatsächlich in der Zwischenzeit recht gute Maßnahmenkataloge zusammengestellt, die dabei helfen, sich vorzubereiten. Aber die sind aufwendig und die muss man umsetzen. Und ich sage, wer so ein Konzept umgesetzt hat, wer sich da mal aktiv damit auseinandergesetzt hat, der schafft's auch. Mhm. Der ist vorbereitet. Denn wenn dann dieser Tag X kommt, dann wird in die Schublade gegriffen, Plan B oder C rausgeholt, je nachdem, was da draufsteht. Und dann wird nach einem bestimmten Schema vorgegangen. Und wenn man jetzt diese 100 Unternehmen nimmt, dann ist nach einer Sophos-Studie aus 2022, die ist jetzt natürlich ein paar Jahre älter, aber eine Sophos-Studie von 2022 hat gesagt, 60% haben ein großes Problem danach. Wow. Diese 39% oder 40% der Unternehmen, die Vorbereitungen getroffen haben, die kommen in der Regel sehr, sehr, sehr glimpflich davon. Also entweder schaffen es die Antivirenvorkehrungen, die Sachen noch in den Griff zu bekommen, bevor es losgeht. Wenn dann irgendwo ein Teil kompromittiert ist, wird der eben nach Plan wieder aufgesetzt. Die anderen 60%, die haben dann unterschiedlich starke Probleme. Es gibt einen Teil, die verlieren alles, die verlieren alle Daten, die sind weg. Mhm. Da sind auch die Backups kaputt. Und es gibt keine Möglichkeit, wiederherzustellen. Wenn man 3 bis 4 Tage Ausfall hat, gehen danach sehr viele Unternehmen in die Insolvenz. Mhm. Diese Zeitspanne von 3, 4 Tagen Datenverlust ist tatsächlich kritisch. Mhm. Wenn man sich heutzutage überlegt, es sind ja nicht nur E-Mails, die rein und rausgehen. Von der Auftragsbestätigung, geschlossene Verträge, diverse andere Themen. Es sind ganz viele Daten, die rein und rausgehen. Und früher, naja, gut, kannst du mir den Vertrag nochmal per E-Mail schicken? Das war relativ überschaubar. Aber heutzutage werden ja ganz viele Verträge online geschlossen und man hat dann gar keine Nachweise mehr über die Sachen, wenn die Daten weg sind. Deswegen ganz grundsätzlich, die Vorbereitung ist das A und O. Um gerade nochmal auf die 100 Unternehmen, von denen wir vorhin gesprochen haben, zurückzukommen, von den 60%, die dann Datenverluste haben, ist der Durchschnitt laut der Sophos-Studie von 2022, ist der Durchschnitt der Wiederherstellungszeit 1 Monat.
Oh wow. Oh wow.
Und wenn man sich jetzt überlegt, wie lang ein Monat ist.
Aber da sind 3 bis 4 Tage, das ist ja der Untergang.
Das ist für viele Unternehmen ein richtiges Problem. Natürlich gibt es datenlastigere Unternehmen und Unternehmen, bei denen die Daten eine untergeordnete Rolle spielen, die sehr viel rekonstruieren können, weil einfach nicht so wahnsinnig viele Daten durch die Gegend gehen. Aber gerade wenn man sich überlegt, man wäre ein datenlastiges Unternehmen und man hat seine ganze Intelligenz. Wie viele Unternehmen sind heutzutage papierlos? Mhm. Ganz viele Unternehmen vernichten die Originalpapiere, weil sie alles nur noch digital aufbewahren. Und wenn man sich jetzt vorstellt, diese Daten wären weg, wow.
Daher ist unser Thema, was wir heute haben, extrem wichtig. Cyberresilienz statt nur IT-Sicherheit. Wer steht nach dem Angriff noch? So haben wir es genannt. Und ja, lass uns doch gleich starten. Warum Sicherheit allein aber nicht ausreicht und welche drei Zutaten es für echte Resilienz braucht, darum soll es heute gehen, Jens. Also Sicherheit versus Resilienz. Viele Unternehmen glauben ja eigentlich, wenn sie eine Firewall haben oder Virenscanner oder den Backup, das sollte doch eigentlich reichen, oder? Was ist denn der entscheidende Unterschied zwischen klassischer IT-Sicherheit und echter Cyberresilienz?
Hui, Cyberresilienz. gleich zwei Buzzwords, die durch die Medien im Augenblick geistern. Resilienz bedeutet ja Widerstandsfähigkeit. Man hält es aus, man kann es aushalten, man kann es abwehren, man steht danach trotzdem noch. Und diese Kombination mit der Cyberresilienz ist im Endeffekt tatsächlich, auch wenn ein Angriff läuft, läuft der Betrieb weiter. Es ist nicht so, dass ich an einem einzigen Produkt oder an einem einzigen Punkt irgendwo ein Problem mich im Gesamten kaputt macht als Unternehmen. Das heißt, man baut eine Resilienz auf, indem man organisatorisch Sachen definiert, im Vorfeld klärt, prüft, Vorbereitungen trifft, organisatorisch. Was passiert denn dann im Zwischenfall? Wenn dann im Endeffekt alle nach Hause gehen, dann ist der Schaden sofort da. Wenn man aber vorher drüber nachgedacht hat und sich organisatorisch nach einigen bewährten Prinzipien orientiert, dann kriegt man den Angriff gut eingedämmt. Das ist der organisatorische Teil. Aber dann haben wir noch die andere Seite. Wenn ich jetzt natürlich nur einen Hersteller oder ein Produkt habe, auf das ich mich verlasse, und dann wird genau dieses Produkt oder wird zur Schwachstelle, dann bin ich natürlich genauso am Ende. Deswegen geht man heutzutage eigentlich her, und das ist was ich in der heutigen Sicherheitsdiskussion komplett vermisse, und sagt, man hat unterschiedliche, man ist nicht komplett heterogen, man setzt verschiedene Hersteller ein oder man setzt verschiedene Mechanismen ein, man kombiniert, man macht diese Sicherheit nicht mehr, indem man einfach nur ein Produkt kauft, wie so ein Gerät und in den Schrank stellt und dann wird es schon seine Aufgabe machen, damit meine ich die klassischen Firewalls, sondern indem man einen Mix aus Produkten nutzt. Und diese ganzen Produkte, und das ist jetzt der große Unterschied zwischen der ganz modernen Sicht und der eher klassischen Sicht, man verbindet die nicht strikt miteinander. Man hat Inseln, man hat Bereiche, man hat immer wieder sogenannte Gaps, Luftlücken zwischen Datenbereichen oder Funktionsbereichen, sodass, man muss sich das so vorstellen, ich habe zum Beispiel eine Finanzbuchhaltung und eine Logistik. Und wenn in der Logistik gerade Probleme sind, dann darf die Finanzbuchhaltung davon nicht betroffen sein. Wenn in der Finanzbuchhaltung ein Problem auftaucht, muss die Logistik weiter funktionieren. Je enger man diese Bereiche fest verzahnt, desto größer ist das Problem. Und deswegen gibt es diesen wunderbaren Spruch, strictly aligned, loosely coupled. Auf gut Deutsch heißt es, alles ist gleich ausgerichtet und nur leicht miteinander verbunden, loosely coupled. Mhm. Und damit habe ich einfach eine gewisse Reaktionsmöglichkeit. Wenn irgendwo ein großes Problem ist, dann bleibt das da.
Aber kann ich trotzdem, wenn es nur leicht miteinander verbunden ist, trotzdem irgendwo zentral auf alles zugreifen, oder das gibt es dann nicht?
Doch, natürlich. Also ich muss es ja am Ende auch administrieren können. Aber man hat nicht ein einziges Produkt. Mhm. Zum Beispiel neigen viele Unternehmen dazu, gerade alles an eine sogenannte Domäne, an eine Azure-Domain ranzuhängen. Jede Kaffeemaschine im Unternehmen, jeder Computer, jeder Fernseher, jede Tastatur, jedes Handy hängt alles an dieser einen Datenbank und bezieht aus dieser einen Datenbank seine Rechte. Mhm. In dem Moment, wo diese Datenbank kompromittiert ist, steht auch jede Kaffeemaschine und jeder Computer und jedes Handy.
Oh Gott, also schön, Kaffee wäre schon wirklich dramatisch.
Kaffee ist wichtig. Die meisten Unternehmen benötigen das als Betriebsstoff. Nein, aber das war sehr, sehr sinnbildlich. Und heutzutage geht man aber eigentlich her und trennt bestimmte Funktionsbereiche und sagt, okay, bestimmte Teile unserer Struktur, die sind eben nicht absichtlich da nicht dran. Mhm. Auch wenn es vielleicht ein bisschen bequemer wäre, der Admin muss sich nicht mehr nur einmal anmelden, sondern vielleicht zweimal oder hat verschiedene Accounts. Aber dafür habe ich ganz klar getrennte Funktionsbereiche. Und so kann ich im Vorfeld per Design schon dafür sorgen, dass sich ein Feuer nicht ausbreitet. Das ist wie die Schneise im Wald.
Mhm.
Wir haben im Wald ja auch diese Brandschneisen,
ja, genau, ja,
wo das Feuer einfach nicht mehr weiterspringen kann.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen diese wichtige Thematik. Vorsorge ist wichtig und die Backups müssen natürlich dann auch entsprechend getrennt sein.
Bevor wir da noch weiter ins Detail gehen, würde ich doch gerne mal auf unsere erste Rubrik zu sprechen kommen, und zwar
Mythos oder Wahrheit. Jens klärt auf.
Und heute geht es um den Satz, den du bestimmt doch das ein oder andere Mal schon von Geschäftsführern gehört hast, denke ich mal. Wir sind doch viel zu klein, uns greift doch keiner an, wir sind sicher. Was ist da dran?
Ich muss gerade schmunzeln, denn den Spruch, den habe ich tatsächlich so oft schon gehört und auch jedes Mal, wenn wir ein Audit machen und darüber sprechen, wo die Probleme sind, dann kommt dieser Satz. Wir sind doch so klein, es ist doch gar nicht schlimm und so weiter und so fort. Aber das Besondere ist einfach, da die ganzen Angriffe in der Regel automatisiert laufen und dem Computer auf der anderen Seite, der den Angriff durchführt, vollkommen egal ist, wer das Opfer ist.
Ach, das ist gar nicht, das sind oft gar nicht gezielte Angriffe.
Nein, nein, nein. Die allermeisten Angriffe sind Massenangriffe. Da wird einfach ein Wurm, ein Virus losgelassen und da, wo er landet und sich verbreiten kann, da legt er los. Und gerade in den kleineren Unternehmen ist das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Funktionsfähigkeit von der IT nicht groß entwickelt. Das sagt sich immer so leicht, ja, wir können auch mal einen Tag oder zwei Tage, ach, wir können eigentlich eine ganze Woche auf E-Mail verzichten. Und in dem Moment, wo dann aber die E-Mail nicht mehr reinkommt, steht 3 Minuten später irgendjemand in der Tür und sagt, ich warte auf eine ganz dringende E-Mail oder ich muss ganz dringend eine E-Mail versenden oder ich bekomme keine E-Mails. Das sind einfach so Themen, da wird oft unterschätzt. Und wir haben so einen ganz einfachen Anforderungsanalysekatalog, in dem wir mal so nachfragen, wie lange darf denn die E-Mail wirklich ausfallen? Mhm. Wie lange könnt ihr auf das Auftragssystem verzichten oder auf DPD-Anbindung oder solche Themen. Und da wird einem dann plötzlich bewusst, was es ist. Das Problem bei der Sache ist, auch ein kleines Unternehmen muss Geld in die Hand nehmen und gesehen auf den einzelnen Mitarbeiter leider unverhältnismäßig viel.
Okay.
Dann eine Firewall oder eben so eine Strategie, eine IT-Sicherheitsstrategie kostet tatsächlich Geld. Man kann damit elegant umgehen. Also man kann das eben per Design schon so machen, dass man Geld sparen kann. Man kann die Angriffsfläche verkleinern, indem man vielleicht gerade bei kleinen Unternehmen auch tatsächlich mal auf Linux ausweicht und sagt, okay, wir arbeiten eh nur im Webbrowser, dann kann ich doch auch ein Linux benutzen. Und schon habe ich die Angriffsfläche extrem verkleinert. Das sind aber so Themen, da muss man sich aktiv mit auseinandersetzen. Ich habe gerade ein Folgeaudit fertiggestellt für ein Unternehmen. Das war vor einem Jahr, hatten wir da ein Audit und haben uns die Gesamt-IT-Infrastruktur angeschaut. Und das war nicht so richtig gut. Sagen wir es mal vorsichtig. Die Firewall war veraltet. Es gab Accounts, von denen niemand mehr wusste, wem sie gehört haben. Die Backups liefen, aber die Wiederherstellung der Backups hätte Wochen gedauert. Wir hatten so viele Themen. Wir hatten ein fast offenes WLAN. Das Passwort konnte man problemlos erraten und vom Parkplatz aus war man drin. Wir hatten ganz viele Themen, wo sich einfach nie jemand Gedanken gemacht hat. Es ist einfach so gewachsen. Und irgendwann hat der Chef gesagt, ups, ich glaube, wir lassen das mal prüfen.
Genau, aber bevor ein Problem da war, also der war vorausschauend, ja?
Richtig, genau, das war vorausschauend. Wir haben uns die Sache angeschaut, ein Maßnahmenkatalog. Danach kam ein Maßnahmenkatalog raus, so mit 3 Prioritäten. Was ist super wichtig und was ist eher strategisch? Und der hat jetzt innerhalb von 12 Monaten den Maßnahmenkatalog zu 100% umgesetzt, hat jetzt eine Rezertifizierung gemacht, hat den Cyber Risk Check vom BSI gemacht und hat mit 100% Punkten bestanden. Aber es war auch tatsächlich ein Wille der Geschäftsführung da. Es war der Unternehmer selber wollte das haben. Und dann funktioniert das auch.
Das war kein Vorschlag von dir, ersten Schritt, sondern das kam wirklich vom Unternehmen.
Tatsächlich, das Unternehmen kam auf uns zu. Wir bieten das an, dass wir vollkommen unabhängig und ohne eigene Interessen, also wir verkaufen wenn wir einen Audit machen, verkaufen wir da keine Antivirusprodukte oder irgend sowas. Wir empfehlen auch keinen bestimmten Hersteller. Wir prüfen, was da ist und bewerten das entsprechend der klassischen Kataloge. Also das kann man dann auswählen, ob man wie anspruchsvoll die Prüfung sein soll. Und egal, was man danach tut, es bringt einen nach vorne.
Absolut.
Und dadurch, dass eine Prioritätenliste dahinter steht, kann man sich auch über vielleicht einen größeren Zeitraum Schritt für Schritt annähern und muss nicht vielleicht alles in einem Mal schultern.
Aber was wir auf jeden Fall festhalten können, dass wenn man zu klein ist, das schützt nicht vor Angriffen. Nur Resilienz sorgt dafür, dass man auch nach einem Angriff weitermachen kann, so wie du das schon beschrieben hast. Aber sag nochmal, ich meine, du hast es schon angedeutet, aber was bedeutet Resilienz denn im Alltag für ein Unternehmen ganz konkret? Wie kannst du das greifbar machen?
Es fängt mit ganz kleinen Kleinigkeiten an, dass man die Mitarbeiter entsprechend schult, dass die wissen, oh, ich habe gerade auf eine blöde E-Mail geklickt, dass die dann keine Angst haben, sofort in der IT anzurufen und Bescheid zu geben, dass es eine gewisse gelebte Sicherheitsgedanke da gibt. Wir müssen uns darüber einig sein, eine IT-Security trägt nicht zur Produktivität eines Unternehmens bei. Mhm. Man muss das so gestalten, dass es wirklich im Hintergrund und im Unterbewusstsein der Mitarbeiter mitläuft. Es darf keine Angst geben, einen auffälligen Zustand zu reporten. Das ist das absolut Wichtigste.
Hast du das oft oder hast du das Gefühl, dass oft Angst herrscht?
Ja. Die Leute, den meisten Leuten ist es peinlich, wenn sie sagen müssen, dass sie aus Versehen auf ein Bewerbungs-PDF geklickt haben, wo dann plötzlich irgendwelche bunten Bilder aufgepoppt sind, dass man drauf reingefallen ist. Solche Angriffe tarnen sich teilweise auch als Bewerbungsportale. Sprich, wer gibt schon gerne zu, dass er auf ein Bewerbungsportal falsch geklickt hat?
Okay, deswegen, ansonsten ist es aber heutzutage auch so gut gemacht, dass man es also als Laie ja gar nicht so richtig sehen kann auf den ersten Blick, oder?
Ja, die E-Mails sind so gut gemacht. Im Augenblick stechen vor allem Bank-E-Mails hervor, also von verschiedenen Volksbanken, Sparkassen. Die sind so täuschend echt gemacht, dass man sie wirklich erst auf den zweiten, dritten Blick erkennen kann. Und von der Ansprache bis zum Impressum ist alles perfekt gefälscht. Es ist manchmal sehr, sehr schwer, die Sache noch zu erkennen. Aber wenn dann falsch drauf geklickt worden ist, dann muss der nächste Griff zum Telefon sein und zur IT. Und
so schnell wie möglich, ja.
Und die müssen dann auch sofort wissen, was sie dann tun müssen. Nicht erst noch überlegen, sondern die wissen dann, alles klar, Frau Müller, wir nehmen den PC jetzt vom Netz oder bitte machen Sie Folgendes. Also der Mechanismus muss da sein.
Das heißt aber, es würde schon reichen, wenn man jetzt diesen einzelnen PC so schnell wie möglich vom Netz nehmen würde.
Richtig. Okay. Das wäre der erste Schritt. Mhm. Man würde entweder den Netzwerkstecker ziehen. Heutzutage wird oft kolportiert, dass man den PC noch laufen lassen soll, um danach die Analyse zu vereinfachen, weil manche Viren sind danach weg, wenn man den ausgeschalten hat. Die sind dann nicht mehr feststellbar. Da muss ich aber ganz klar unterscheiden. Ein Konzern, der gerade eine größere Attacke hat, der hat natürlich Interessen daran, dieses Ding zu analysieren und einzudämmen, während ein kleiner Handwerksbetrieb am besten den PC einfach sofort ausschaltet. Stecker zieht.
Stecker ziehen, ganz oldschool.
Den Stromstecker ziehen.
Sehr gut. Aber ganz ehrlich, diese Notfallpläne in der Praxis, wie oft werden die wirklich realisiert? Sind das Pläne, die einfach nur im Schrank liegen und theoretisch weiß man davon? Oder ist das wirklich in den Köpfen der Mitarbeiter drin? Und wie oft wird das wirklich umgesetzt?
Da muss man unterscheiden. Also die Mitarbeiter selber, die haben die Pläne in der Regel nicht geübt. Also es ist gut, wenn man sie regelmäßig schult, wenn man ab und zu mal einmal im Jahr einfach ein Refresh macht, dass man einfach nochmal sagt, hey, hier, da hat sich was geändert oder hier ist nochmal die Telefonnummer von der IT, dass man da einfach eine niedrige Schwelle schafft.
Ja.
Mehr kann ich da nicht viel machen. Also ich kann einen Mitarbeiter nicht einfach 20 Mal im Jahr schulen und dann ist er 20 Mal besser.
So wird der Stecker gezogen.
Genau. In der IT ist das anders. Die IT-Abteilung, die muss tatsächlich sehr sensibel darauf sein und die müssen das auch, wenn man mich fragt, üben.
Mhm.
Das Problem ist, gerade in kleineren Unternehmen sind die IT-Abteilungen vollkommen überlastet. Die sind mit dem Tagesgeschäft vollkommen am Limit. Nehmen wir einen ganz klassischen, typischen Mittelständler, der, keine Ahnung, 300 Leute hat, 200 in der Produktion, 100 oder zwischen 50 und 100 in Verwaltung. Das heißt, wir haben so 50 bis 100 PCs, Geräte und dann sind es auch meistens gleich so 1000 Netzwerkgeräte, die die IT verwalten muss. Das sind dann meistens zwei Hanseln, also Entschuldigung für den Begriff, das sind zwei Mitarbeiter. Und diese zwei Mitarbeiter tragen aber nicht nur die Verantwortung für die IT-Sicherheit und für die strategische Weiterentwicklung und alles, worüber wir gerade gesprochen haben, Notfallpläne erstellen, testen und so weiter, sondern die müssen auch noch im Tagesgeschäft neue Computer besorgen, Benutzerprobleme lösen, Programme updaten und reparieren. Das heißt, der Zeitaufwand, also ist einfach da, um sowas zu machen. Und entweder hole ich mir jemand externen rein oder ich gebe der IT mehr Zeit, also mehr Ressourcen. Das heißt, ich muss einen weiteren IT-Mann einstellen, der sich für solche Themen adressieren kann.
Was aber natürlich wahrscheinlich jetzt auch mit KI und alles, was dort sich entwickelt, immer wichtiger wird, dass man da gut aufgestellt ist, oder? In dem Bereich?
KI kann ja auch helfen. Also eine KI hilft bei der Erstellung von Notfallplänen. Mhm. Sie kann sie nicht alleine erstellen. Tatsächlich muss man damit schon arbeiten. Also man muss auch, jedes Unternehmen ist ein bisschen anders.
Du brauchst halt die Leute einfach. Also
aber man braucht die Intelligenz, die Leute, dieses Unternehmenswissen. Mhm. Was ist denn in jedem Unternehmen ist was anderes kritisch? In einem metallverarbeitenden Bereich ist vielleicht ein anderer Bereich kritischer wie bei einem Steuerberater. Und das ist einfach da, wo es dann der Unterschied gemacht wird. Und deswegen kann ich nicht einfach einen Notfallplan im Internet kaufen. Man muss ihn tatsächlich entwickeln für das Unternehmen, in dem ich bin und den auch anpassen. Also einmal im Jahr vielleicht mal drüber schauen, ist denn das noch aktuell, was da steht?
Du hast ja schon ein bisschen was aus der Praxis erzählt. Hast du denn noch ein schönes Praxisbeispiel, wie Resilienz in der Realität funktioniert?
Viele Unternehmen geben ja nicht gerne zu, wenn mal was passiert ist. Na, also klar, man hat rechtliche Verpflichtungen. Im Datenschutzbereich müsste man es natürlich melden. Wenn mit Daten was passiert ist, mit personenbezogenen Daten was passiert ist, muss man es melden. Und jetzt die neuen Gesetze gehen auch dahin, dass man das größere Unternehmen, das dann auch andere Zwischenfälle melden müssen, die Kritis-Unternehmen, die müssen Zwischenfälle melden. Aber auch da, die werden oft nicht publik. Was publik wird, ist natürlich, wenn es größere Zwischenfälle sind, wenn mehr Menschen davon wissen. Und Resilienz in der Realität funktioniert. Zum Beispiel hatten wir den Fall, dass in einem Unternehmen ein Virus, der in Amerika gestartet hat, sich quasi durchgefressen hat und nach das gesamte Netzwerk infiltriert hat. Und er kam bis zu den Backups und nicht weiter. Er hat das gesamte Unternehmen zerfressen, eben weil alles an einem Strang hing, so wie ich es vorhin geschildert habe, so eine Domäne, ne? Und irgendwann hatte dieser Angreifer genügend Rechte, um alles zu steuern, aber er kam nicht an die Backups ran.
Gut.
Weil die Backups nicht an dieser Struktur hingen. Wenn die Backups genauso an der Struktur gehangen wären, wären sie genauso weg gewesen. In dem Fall konnte man im Endeffekt die Struktur einmal löschen und aus dem Backup wieder herstellen.
Gut, jetzt würde mich natürlich interessieren, hat das einen Monat gedauert, um das wieder aus dem Backup herstellen zu können? Oder?
Zwei Monate.
Oh mein Gott. Aber was heißt das fürs Unternehmen?
In dem Fall ist die Produktion 6 Wochen ausgefallen.
Aber das Unternehmen hat überlebt?
Ja, das Unternehmen gibt's noch.
2 Monate. Da denke ich mir, da drücke ich auf einen Knopf und dann wird das mir wieder draufgespielt. Aber das ist ein bisschen kompliziert.
Nein, man muss sich das tatsächlich so vorstellen, wenn man so einen Zwischenfall hatte. Man kann ja nicht einfach das Backup zurückspielen. Da ist ja der Virus auch wieder drin. Aber in dem Backup drin, also es kann das Backup nicht löschen. Aber wenn ich das Backup wieder herstelle, habe ich ja wieder die verseuchte Infrastruktur hergestellt.
Ich erst austauschen.
Das heißt, in einem solchen Fall wird alles neu installiert.
Ja,
und die Daten, nur die Rohdaten, die Datenbanken, die Word-Dateien und so weiter, die werden aus dem Backup wieder rausgesaugt. Und dafür brauche ich auch ziemlich viele Ressourcen. Also ich muss ja die neue Struktur aufsetzen und die alte irgendwie parat haben, um die Daten rausziehen zu können. Das heißt, das überfordert viele, viele Unternehmen. Man hat nicht einfach mal doppelte Ressourcen übrig.
Ja,
das heißt, man muss da tatsächlich im Notfallplan sich ein paar Gedanken machen. Das sind einfach Themen, im Vorfeld drüber nachgedacht, erleichtert im Notfall dann einfach ganz, ganz, ganz vieles.
Deswegen werden wir jetzt noch konkreter, Jens, und zwar mit unserer nächsten Rubrik.
Das Rätis-Rezept.
Und zwar wollen wir jetzt wissen, was sind deine konkreten 3 Zutaten für echte Cyberresilienz, Jens?
Nachdem ich jetzt so viel gesprochen habe und so umfangreich ausgeschildert habe, bin ich jetzt ganz, ganz, ganz klar, ganz einfach. Regel Nummer 1, vorbereitet sein, vorher die Gedanken machen. Regel Nummer 2, wenn ich merke, dass was passiert, muss ich schnell sein. Nicht erst anfangen nachzudenken. Dann muss der Plan bereits in der Schublade liegen und es muss schnell reagiert werden. Und zwar von allen Verantwortlichen. Es bringt überhaupt nichts, wenn die IT-Abteilung dann schnell reagiert, aber noch auf die Unterschrift vom CFO warten muss, um Ersatzteile zu bestellen. Das heißt, es müssen alle Bereiche eingebunden werden. Auch der CEO muss dabei sein. Und der muss wissen, wie dramatisch die Sache ist, sodass dann, wenn schnell reagiert werden muss, nicht unnötige Verwaltungshürden das blockieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und der dritte Teil, das ist der Nummer drei, das ist dieses dezentral Denken. Ich habe es vorhin schon ein bisschen erklärt. Strictly aligned, also alles in die gleiche Richtung ausgerichtet, aber loosely coupled, nur lose verbunden, so dass, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, es eben nur lokal begrenzt ist. Und da sind wir wieder bei diesem Thema. Ich höre meine Mithörer da schon schreien, das wäre doch nicht möglich und das wäre ja in genau dem Fall oder dem Fall oder dem Fall nicht machbar. Ich ermutige alle einfach mal, doch ein bisschen drüber nachzudenken, denn oft ist es dann doch möglich. Man muss vielleicht andere Produkte einsetzen, man muss vielleicht eine andere Strategie einsetzen und vielleicht muss man auch mal was machen, was man bisher noch nie so getan hat. Aber dadurch ändere ich das Design und dadurch werde ich dann resilient. Und nicht einfach nur das Kaufen von einem neuen Produkt, das ich gerade in den Schrank schraubt, das wie so eine Wundertüte dann alle Sicherheit der Welt macht. Das gibt's nicht.
Du hast dich gerade so schön aufgerichtet, das war so eindringlich. Ich habe es gespürt. Du hast mich überzeugt, Jens. Aber ein wichtiges Thema, worauf wir nochmal zu sprechen kommen müssen, Thema Kosten. Ist Resilienz nicht wahnsinnig teuer?
Nein, es ist nicht wahnsinnig teuer. Jetzt schauen wir uns doch mal so eine Unternehmensbilanz an. In Deutschland, wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin, dann habe ich natürlich einen teuren Maschinenpark, aber in der Regel ist das teuerste das Personal. Nehmen wir doch einfach mal einen Teil dieses Personals. Sagen wir einfach, so und so viel Prozent von dem, was ich an Personalkosten habe, investiere ich in dieses Thema. Das kann man ja festlegen. Man kann doch sagen, hey, wir haben eine Bilanz, wir haben so und so viel Euro in den Personalkosten drin. Wie viel Prozent unserer Personalkosten, dann können wir mal sagen, so und so 3%, 5%, investieren wir jetzt konsequent in das Thema Resilienz. Und damit meine ich nicht nur IT-Sicherheit. Resilienz ist größer. Da hatten wir es ja vorhin schon drüber. Vielleicht hole ich mal jemand Externen, der die IT kurz anschaut und sagt, okay, in dem und dem und dem Bereich seid ihr gut aufgestellt, aber in dem Bereich gibt es große Probleme. Vielleicht kriege ich damit so ein, zwei, drei Schritte nach vorne. Und wie gesagt, natürlich sind die Zahlen immer, also man kann es nicht für 100 Euro kaufen, das ist vollkommen klar. Und das ist eine langfristige Investition. Aber in einer Unternehmensbilanz, wo man einfach sagt, man setzt mal diese Zahl, die Investition, die ich da ausgebe, in Relation zum Fuhrpark oder in Relation zu den Wartungskosten für eine Maschine oder in Relation zu eben den Personalkosten, dann sind diese Ausgaben extrem gering. Wie gesagt, sie bringen nichts in der Produktion. Also wir müssen uns ganz klar darüber einig sein. Es ist Notfallvorsorge, es ist wie eine Versicherung. Das Unternehmen kann nicht besser oder schneller produzieren oder Dienstleistungen erbringen, wenn es mehr in Cyberresilienz investiert.
Aber es kann im Notfall den Hintern vom Unternehmen retten.
Im Notfall rettet es die Existenz des Unternehmers.
Genau. So, ganz zum Schluss. Wenn jetzt jemand zuhört und denkt, wir haben noch nie wirklich darüber nachgedacht, was wäre jetzt ein erster Schritt, wenn man das anpacken möchte?
Oh, immer ist der erste Schritt, erstmal die Augen aufmachen. Also sich überhaupt mal dem Thema bewusst werden und sich überlegen, wie man rangeht. In der Regel wäre wahrscheinlich für viele Unternehmen der erste Ansprechpartner erstmal natürlich der IT-Admin, der IT-Leiter, der CISO, whatever. Es gibt so viele Bezeichner für den IT-Chef. Allerdings besteht da immer so ein bisschen dieses Thema der Betriebsblindheit oder vielleicht auch so, man hat seine festen Budgets, man kann da nur begrenzt drin agieren. Es hilft oft, tatsächlich einen Blick von außen reinzuholen und da richte ich mich tatsächlich eher an die Unternehmensinhaber oder die CEOs, die entgegen dem, was gerade überall verbreitet wird, kein IT-Wissen brauchen. Die brauchen jemanden, den sie dafür bezahlen, dass er ihnen Klartext auf schwarz auf weiß sagt, was Sache ist. Mhm. Und wir haben einfach in größeren Strukturen oder eben bei externen Dienstleistern immer wieder auch das Problem, naja, der gibt doch seine Fehler auch nicht so gerne zu. Es geht nicht darum, da irgendjemand an die Wand zu stellen. Im Gegenteil, wir wollen ja mit denjenigen die Sachen lösen. Aber dazu muss man erstmal benennen, was ist. Und danach kann man eine Roadmap machen, danach nimmt man auch alle mit ins Boot. Und damit meine ich auch jeden Admin. Und ich sage jetzt auch mal vielleicht an die IT-Admins unter uns, die mir zuhören, es ist vielleicht auch ein Budgetöffner Richtung der Geschäftsleitung. Vielleicht ist dann plötzlich die Geschäftsleitung, nachdem schwarz auf weiß dasteht, was eigentlich gerade brennt, auch einfacher zu überzeugen, dann die Gelder dafür bereitzustellen, was dann den Admins natürlich auch die ein oder andere ruhigere Schlafstunde.
Mit Sicherheit. Großartig, Jens. Vielen, vielen Dank. Du hast mit so viel Energie dieses Thema hier vertreten. Das war toll, dir zuzuhören und ich habe wieder was gelernt und freue mich sehr.
Sehr gerne. Ich hoffe, dass ein bisschen was davon übergesprungen ist. Es ist einfach ein wichtiges Thema. Absolut. Und es ist ein Marathon, keine Kurzstrecke.
Absolut. Aber wir haben jetzt ja ganz, ganz, ganz viel Zeit und viele Themen noch, über die wir sprechen wollen. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne. Alle weiteren Infos, die stehen unten in den Shownotes. Und in 2 Wochen sprechen wir über die nächste große Frage. Und zwar Chef ohne IT-Wissen. Wer entscheidet dann über die IT-Strategie? Jens sagt wer. Vielen Dank fürs Zuhören. Jens, danke.
Vielen Dank. Und nicht vergessen, digital souverän statt digital abhängig. Es ist jetzt Zeit für Ihren Reset.